Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Kein Brot, nur Spiele Podcast. Heute ist der Dennis hier bei mir. Hi Dennis.
Hallo.
Und Dennis, wir wollen heute über Hyrule Warriors sprechen.
Ganz genau.
Das ist, jetzt musst du mir mal auf die Sprünge helfen, das Ende Oktober war das, glaube ich, oder?
Erschienen? Ende Oktober, Anfang November, ja. Anfang November, glaube ich, ist es erschienen, ja.
Genau.
Hyrule Warriors, Chronik der Versiegelung.
Genau, für die Nintendo Switch und Nintendo Switch 2?
Ich meine nur für die 2.
Was?
Ja, ich meine nur für die 2.
Uiuiuiui, Exklusivtitel?
Ja, ja. Also deswegen habe ich auch gewundert, jetzt, heute ist, also kann man ja verraten, heute ist der, beim Aufnahmetag ist Metroid Prime 4 erschienen, was ja für beide Systeme noch erscheint. Aber ich meine, dass die Chronik der Versiegelung nur für Teil 2, für die Switch 2.
Ja, interessant, wieder was gelernt. Ich werde das nachher mal ganz heimlich, während du irgendwas erzählst, nachgoogeln und dich dann bloßstellen, wenn du gelogen hast.
Aber in der Aufnahme noch, ne?
Während der Aufnahme,
ja,
natürlich.
Sich, das ist gut, das ist gut.
Ja. Vielleicht mache ich es auch kurz vor Ende, wenn du gar nicht mehr damit rechnest.
Dann muss ich mir was einfallen lassen, ja.
Ja, genau. Aber jetzt musst du erst mal Leuten wie mir sagen, was hat's eigentlich mit Hyrule Warriors auf sich? Weil das ist ja, wenn ich mich nicht komplett irre, zwar eine eigenständige Serie, aber doch Teil von einem großen Ganzen, wie man so schön sagt.
Genau. Das geht zurück auf die Dynasty Warriors-Reihe, die, ich glaube, seit über 20 Jahren schon oder seit den 90ern, Ende der 90er, die Reihe erscheint auf verschiedenen Systemen. Und da geht es im Kern darum, dass man in Schlachten sich metzelt, durchmetzelt auf einer 3D-Umgebung. Und bei der Dynasty Warriors Serie geht es eher so um die historischen und geschichtlichen, also realen Ereignisse, die man quasi nachspielen kann oder Schlachten, die man nachspielen kann. Und in der Hyrule Warriors Serie, die seit der Wii U, glaube ich, Wii U und dann auf dem 3DS gab es auch einen Ableger, quasi eingeführt worden ist, das spielt dann halt in Hyrule, wie der Name schon sagt, also in dem Zelda-Universum. Und diese Reihe befasst sich dann halt auch mit inhaltlich mit dem Zelda-Charakteren und spielt in Hyrule, wie der Name schon sagt. Und dort kann man die Eigenheiten der Zelda-Welt quasi sich anschauen und erobern. Und Kern-Gameplay ist Action-basiert.
Sorry, ich versuche dir die ganze Zeit reinzureden, so ganz, ganz heimlich.
Ja.
Zum einen, ich habe nachgeguckt, du hattest recht. Nur für die Switch 2.
Ja.
Ich wollte es ja nicht glauben. Und okay. Zum anderen, da muss ich jetzt dazwischen, was heißt grätschen, aber Dynasty Warriors habe ich immer mit absurden Massenschlachten in Verbindung gebracht. Ich habe immer nur Bilder und Videos vereinzelt gesehen. Und da schlägt man ja als einzelner übermächtiger Held auf hunderte von Gegnern ein, die einen versuchen gleichzeitig anzugreifen. Habe ich das richtig in Erinnerung oder bringe ich gerade was durcheinander?
Nee, das ist ganz richtig. Genau. Das ist diese Reihe und das ist jetzt die dementsprechend transferiert ins Zelda-Universum, dass du da halt die Bot-Blinks und die anderen Gegner durch die Gegend schmeißt und da reinstürmst in die Gegnerhorden und die in alle Richtungen katapultierst. Genau. Ist richtig.
Okay. Dann, davon hast du ja schon gesagt, gibt's auch mehrere Teile aus dem Zelda-Universum. Ich weiß es, aber ich habe keinerlei Erinnerung mehr dran. Ich habe den allerersten Teil auf der Wii U gespielt. Und daher weiß ich noch so grob, ich habe mit Link, Midna und Co. Auf viele, viele Gegner eingeschlagen. Aber an die Story kann ich mich nicht erinnern, wenn es damals überhaupt eine gab, noch an sonst irgendwas, außer dass es teilweise ziemlich komisch ruckelig war und naja, es war halt die Wii U, grafisch war das jetzt nicht so überragend. Aber wie sieht's denn von der Story her aus? Ist das einfach nur stumpfes ich hau drauf oder können wir hier wirklich mit sowas wie einer Geschichte rechnen?
Tatsächlich können wir hier mit einer Geschichte rechnen. Also das ist auch der große Pluspunkt in meinen Augen, wenn ich habe genauso wie du die Hyrule Warriors, den ersten Teil, die Definitive Edition auf der Switch mal gespielt gehabt, vor ein paar Jahren, und kam da gar nicht rein. Also das war Da gibt es ja auch einzelne Missionen, also nur um das mal ganz kurz vielleicht für Unwissende darzustellen. Das ist wie gesagt ein Actionspiel, wo du Missionen löst und in diesen Missionen oder Schlachtmissionen bekommst du eine Aufgabe, töte Gegner XY und befreie einen Hauptmann, der da in Nöten ist, und dann rennst du dann halt dahin. Du bist halt im gewissen Areal, wo du frei dich bewegen kannst, dann halt in verschiedenen Ebenen und verschiedenen Orten in Hyrule und musst dort dementsprechend deine Aufgabe lösen, die dir für diese Schlacht zur Aufgabe gestellt worden ist. Bei Hyrule Warriors, den ersten Teil, war das, soweit ich mich erinnere, immer relativ von einer Kerngeschichte losgelöst, sondern es gab so kleine Episoden. Also man hat sich da, also ich hatte dabei das Problem, mich da reinzufinden. Erstmal zum Gameplay und aber auch irgendwie, dass ich dann sagte, ja gut, warum soll ich das machen? Also außer Metzeln ist es nichts. Das hat sich ja wohl beim Vorgänger jetzt hier von Chronik der Versiegelung geändert. Und zwar bei Zeit der Verheerung. Das war dementsprechend ja Zeit der Verheerung gekoppelt an die Geschichte zu Breath of the Wild. Und hier jetzt die Chronik der Versiegelung ist gekoppelt an Tears of the Kingdom. Und meines Erachtens, also so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das bei Zeit der Verheerung auch schon so war, aber hier in Chronik der Versiegelung gehört zum Kanon. Greift also etwas auf, was in Tears of the Kingdom erzählt worden ist.
Kannst du explizit mal sagen, was die Ausgangssituation ist? Ich habe Tears of the Kingdom nur angespielt.
Ja.
Aber für diejenigen, die das Spiel vielleicht kennen, wie kann man das ansiedeln? Ist es Zeit der Verheerung war, glaube ich, ein Prequel, wenn man so möchte, zu Breath of the Wild, wenn ich mich nicht irre. Wie sieht's jetzt mit der Versiegelung aus? Spielt das auch vor Tears of the Kingdom? Spielt das währenddessen?
Nein, das spielt ganz weit in der Vergangenheit. Und zwar zu Beginn von Tears of the Kingdom erforschen Zelda und Link ja den Untergrund. Und dann gibt's so eine Situation, wo, ich glaube, Ganondorf auch erwacht. Ich habe selbst Tears of the Kingdom auch nicht gespielt, aber generell sieht man das in der Einführung nochmal hier bei Chronik der Versiegelung. Zelda stürzt in die Tiefe, wird mitgerissen und verschwindet einfach, wird weggebeamt, wenn man so möchte. Und keiner wusste dann zu dem Zeitpunkt, als Tears of the Kingdom rauskam, was passiert mit ihr. Diese Geschichte wird jetzt in Chronik der Versiegelung erzählt, und zwar gerät sie in die Vergangenheit, in die weite Vergangenheit, wo sie auf König Rauru und seine Frau Sonja und auch seine Schwester Minero trifft, die in der Vergangenheit helfen, und das Ganze findet statt zu den Versiegelungskriegen. Da, wo Ganondorf damals versiegelt worden ist, um quasi jetzt später, dann ein paar Jahrtausende später oder Jahrhunderte später, wieder aufzuwachen im Prinzip. Und da diesen Versiegelungskrieg, den spielst du jetzt durch. Das ist der Kern des Spiels.
Okay, also weite Vergangenheitsreise.
Ja.
Geschichtsträchtig. Das klingt aber jetzt aber so, und da darfst du mich jetzt gerne verbessern, für mich als Laien, da spiele ich ja gar nicht mit meinen ganz bekannten Zelda-Helden, weil das ist ja in der Vergangenheit und da ist ja nur Zelda hingekommen. Das heißt, kein Link, kein gar nichts, oder?
Jein. Nein, Link ist nicht dabei, ist richtig. Der ist ja in der Gegenwart geblieben. Dafür spielst du ja Tears of the Kingdom im Prinzip. In der Vergangenheit gibt es, wie gesagt, zum Beispiel König Rauru. Dann haben wir noch, ich gucke mal gerade auf meine Unterlagen, Rafika, Quia, Königin der Zora, Agraston, den Anführer der Goronen, Ardiu, Anführer der Gerudo. Also diese ganzen Völker, und die man schon aus den anderen Spielen kennt, die gab es damals auch schon. Und Ziel ist es jetzt einfach, also man spielt Zelda, kann aber auch andere Charaktere spielen. Also bis zu 4 Charaktere kannst du mit in die Schlacht nehmen. Und dann kannst du zwischen den Charakteren auf Knopfdruck wechseln. Was ein geschicktes Story-Element ist. Und zwar trifft man in der Vergangenheit, im Verlauf des Spiels, das ist glaube ich auch kein großer Spoiler, auf ein Konstrukt. Also bei Tears of the Kingdom war ja der große, Gameplay-Knackpunkt, dass man halt Konstrukte, man kann Sachen konstruieren und Konstrukte auch mit Leben füllen. So, und das konnte man in der Vergangenheit, können sie es auch schon. Und dieses Konstrukt trägt ein Teil des Master Schwerts aus der Zukunft quasi in sich, ist also ein Lebewesen, was durch Magie, wenn du so möchtest, oder durch Konstruktenergie am Leben erhalten wird und ist aber von der Anatomie her genauso wie Link. Also es ist nicht Link, ja, es ist nicht Link, aber es ist ein Kämpfer, der genauso aussieht und relativ ähnlich agiert. Und deswegen das Jein von vorhin.
Also quasi Link bei Wish bestellt.
Nee, der hat schon drauf. Also das Konstrukt, Ritterkonstrukt ist schon cool, macht Spaß zu spielen. Also ja, es ist halt einfach, ja, du denkst, ja, da, also wenn du es spielst, denkst du, Moment mal, aha. Also so ganz ohne Link ging es dann wohl doch nicht.
Da habe ich mir aber schon gedacht, dass sie da irgendeinen Kniff finden müssen.
Ja, aber es ist, also ich fand es nicht störend. Und das Coole ist, dieses Ritterkonstrukt hat noch einen kleinen Sidekick. Der heißt Kalamo.
Oh Gott, das sind diese kleinen Viecher, die du
immer
retten musst, ne?
Genau,
ja, Korox. Genau. Oh Gott, ich hab die gehasst.
Ja, aber der ist cool. Also der Kalamo ist cool. Das finde ich auch ein bisschen ein Pluspunkt, dass sie ein bisschen versuchen, neben dem ganzen actiongeladenen Gameplay halt ein bisschen Charakter reinzubringen in die Figuren. Das gelingt ihnen ganz gut. Überhaupt, also in den ersten paar Minuten oder halbe Stunde hast du eigentlich wenig zu tun. Du gelangst in die Vergangenheit, läufst mit Zelda ein bisschen durch die Gegend, wirst von König Rauru und seiner Frau in Empfang genommen, erkundest das so ein bisschen und dann kommen die ersten kleinen Übungsschlachten. Dann öffnet sich das Spiel und es sind verdammt, also ungewöhnlich viele Zwischensequenzen. Das hatte ich so nicht erwartet, aber deswegen, es ist halt zum großen Teil Story getrieben. Du kannst aber auch die Geschichte halt immer ein bisschen liegen lassen und dich dann quasi mit vielen Nebenschauplätzen beschäftigen. Aber da kommen wir gleich noch zu.
Würde jetzt mal fast sagen, wenn das für dich okay ist, würde ich mich mal ans Gameplay ranwagen.
Ja.
Kannst du mal, also ich glaube, der beste Ansatz, um mal mitzukriegen, wie dieses Spiel funktioniert, wenn du das aus dem Kopf hinkriegst, kannst du mal irgendeine Beispielmission vom Ablauf her nennen? Also wie geht so eine Mission los? Was muss man machen? Wie endet die? Und was sind da so die Schwierigkeiten währenddessen? Also wo liegt die Herausforderung?
Genau, also ziemlich zu Beginn des Spiels bekommst du in Breath of the Wild, du hast das Chica-Pad. Hier ist es ein Pura-Pad, das heißt auch ein Gerät in die Hand, wo dann letztendlich eine Karte dir zur Verfügung steht. Auf dieser Karte werden halt so, ich sag mal, Assassin's Creed-mäßig ganz, ganz viele Punkte eingemarkiert, die verschiedene Sachen bedeuten. Entweder sind es schon Schlachten, also quasi Missionen, die du machen kannst, also Herausforderungen oder Einrichtungen, die sich im Verland verteilen. Und aus dieser Karte raus wählst du dir so eine Mission aus. Auch diese Story-Missionen sind dort auf der Karte zu finden. Alternativ kannst du aber oben quasi auf dem Reiter kannst du hin und her schalten und kannst dann gucken, ich möchte jetzt die Story weiterspielen, ich möchte jetzt eine Herausforderung machen oder ich möchte eine dieser sogenannten Hyrule-Missionen machen. Hyrule-Missionen sind nochmal, ich sag mal, keine richtigen Missionen, sondern das sind Punkte auf der Karte, wo du Materialien einsetzt und diese Materialien geben dir dann eine Verstärkung. Entweder bisschen mehr Lebensenergie oder du bekommst mehr Spezialenergie. Komme ich gleich noch zu. Das heißt, diese Hyrule-Missionen sind eigentlich durch Knopfdruck erledigt. Du fünfst dafür aber Materialien, selbst Monstermaterialien oder Pflanzen oder Lebensmittel einsetzen und dann bekommst du das gleich ein Level up, wenn du so möchtest, in gewisser Hinsicht. Entweder die Waffe wird verstärkt oder deine Spezialenergie wird verstärkt und.
Da muss ich jetzt gleich zwischenfragen. Artet das in Grinding aus?
Ja, zu einem gewissen Maße ja. Zwischen Grinding und, ach komm, eine Mission noch. Also sie kriegen es ganz gut hin, das die Balance zu halten. Weil du kannst auch einstellen, dass du diese Materialien, die gebraucht werden zum Beispiel, weil dann, wenn du die Materialien nicht hast, dann kannst du die Hyrule-Missionen nicht einlösen, kannst nicht machen. Du kannst aber einstellen, dass die quasi so ein Suchfaktor, dass du quasi angezeigt bekommst, wo die Materialien zu finden sind. Weil es gibt neben den, ich sag mal, Missionen, kleinen Schlachten, gibt es auch noch sogenannte, erstmal einmal Lager, wo man sich das Kämpfen trainieren kann, wo man seine Waffen verbessern kann. Und es gibt noch Einrichtungen und Läden, da kannst du noch Sachen kaufen. Und das kannst du dann im Zweifel dann benutzen, kannst du mal gucken, was gibt's in den Läden, kann ich denn das Material, was ich brauche, um weiterzukommen, kann ich das kaufen oder aber muss ich es erspielen? Und dann kannst du halt diesen Suchfaktor einstellen, dann sagt er, okay, die und die Mission, da findest du die Materialien, die musst du erstmal abschließen. Also quasi so ein bisschen Voraussetzung, bevor du was machen kannst.
Okay.
Aber auch in den Missionen findest du natürlich, bekommst du Belohnungen. Zum Abschluss.
Gut, okay. Also hält sich noch die Grenze zwischen frustrierten Dauergrinding und das ergibt sich eher aus dem Spielverlauf heraus.
Ja.
Dann würde ich sagen, springen wir mal in, das muss jetzt keine explizite Mission sein, aber erklär uns mal den Aufbau von so einer Schlacht.
Genau. Also du bekommst, wie gesagt, du hast diese Karte, da kannst du dich drauf bewegen, also mit dem Cursor drauf bewegen und dann wählst du eine Mission aus. Dann steht da immer eine Missionsbeschreibung. Also zum einen, wenn es denn manchmal ist es vorgegeben, dass du bestimmte Mitstreiter, also sprich Charaktere, mit in die Mission nehmen kannst. Dann ist es vorgegeben. Manchmal ist es frei. Dann kannst du halt verschiedene auswählen, die du im Lauf der, das ist auch Teil der Geschichte, die du im Lauf der Geschichte auch triffst und die sich dann dir anschließen. Also Anführer der einzelnen Völker zum Beispiel, die kommen dann und helfen dir und die kannst du dann auswählen. Die kannst du dann leveln, die kannst du dann die Waffen steigern und. Das heißt, in den Missionen wird vorgegeben, die und die Charaktere kannst du mitnehmen, ob es eventuell ein Zeitlimit gibt zum Abschluss der Mission und welche Sachen da gefunden werden können. Und dann kriegst du noch Informationen, spielst im Wald, spielst im Sumpf, spielst im Eis. Also das spielt auch noch mit rein, dass du weißt, okay, aha, dann muss ich eventuell meine Charaktere für diese Mission ein bisschen anpassen, was die Angriffe und die Elementangriffe angeht. Weil logischerweise im Sumpf kommst du mit Blitzangriffen beispielsweise bevorzugt weiter, weil die natürlich anfällig sind, weil überall Wasser ist oder Feuchtigkeit. In der Wüste mit Wasserangriffen und umgekehrt dementsprechend. Das heißt, das kannst du ein bisschen strategisch dich vorbereiten und die dann mitnehmen dementsprechend oder anpassen. Dann wählst du die Mission aus, sagst, jo, ich will jetzt hier in den Wald von Ranelle, da gehe ich rein. Dann wählst du deine Charaktere aus, kannst dann nochmal schauen, kannst die dann noch anpassen, da komme ich gleich noch zu, welche Angriffsarten du mitnehmen möchtest oder die auf die Tasten legst. Und dann kannst du noch quasi Verbesserungen dir durch Materialien einstellen. Das heißt, wenn du verschiedene Materialien investierst, kriegst du in der Mission einen Bonus, wenn du, ich sag mal, bestimmte Gegner erledigst oder kriegst einen Bonus auf Schatztruhen finden und. Das kannst du dann noch einschmeißen, quasi investieren und dann kannst du aufbrechen und dann geht's los in die Mission.
Und da haue ich jetzt lauter kleine Figürchen weg und...
Ganz genau. Genau. Da hast du in der Regel, genau, es gibt eine Aufgabe nach dem Motto, auf dem kriegst du eine kleine Karte eingeblendet. Da muss man erstmal gucken, wo bin ich überhaupt? Das ist ein kleiner Pfeil. Und auf dieser Karte kriegst du dann auch angezeigt, wo die Hauptziele sind. Die blinken dann etwas rötlich. Das heißt also, in der Regel ist das dann einfach ein größerer Gegner. Also ein Hinox oder ein Leune oder. Und dementsprechend sind das die Primärziele. Es gibt aber auch noch Nebenziele zwischendrin. Dann startest du ab einem gewissen Punkt und musst dann erstmal hinlaufen, wo die Action ist im Prinzip. Zwischendrin schmeißen sich noch andere Gegner in den Weg. Die sind immer ein bisschen nervig, so kleine, ne, so Gemüse. Die haust natürlich auch um. Dann läufst du dann dahin und erledigst den Hauptgegner mitsamt der, ich sag mal, der Gefolgschaft, die dann da rumsteht. Ja, quasi entweder unter Zeitdruck oder nimmst dir halt die Zeit und besiegst die in Ruhe. Der Knackpunkt im Gameplay ist, und was mir eigentlich am meisten Spaß bereitet, du kannst, je nachdem, bis zu 4 Charaktere mitnehmen, je nach Mission, du kannst jederzeit zwischen den Charakteren hin und her schalten. Das ist ganz cool, weil du dann dementsprechend auch bei einzelnen Charakteren einen Cooldown abwarten musst. Muss ich das so vorstellen, es gibt einfach auf Y ist der leichte Angriff, auf X ist der schwere Angriff. Erstmal so nahkampfmäßig mit der Waffe dementsprechend, mit Schwert, mit Lanze oder. Und dann kannst du noch verschiedene andere Angriffsarten, die charakterspezifisch sind, auf die anderen Tasten legen, auf die R-Tasten, genau, und auf die L-Tasten. Und die kannst du dann quasi aktivieren. Das Gute ist, oder das Interessante ist dann, es ist halt ein Button-Mashing. Aber wenn ich dreimal leichten Angriff, zweimal starken Angriff drücke, ist es was anderes, als wenn ich nur zweimal leichten Angriff und einmal starken Angriff drücke, zum Beispiel. Also es geht auch noch darum, in welcher Kombination und in welcher Häufigkeit drücke ich die Tasten. Dementsprechend ist das Outcome ein anderes. Visuell und auch von der quasi, ja, von dem Ablauf her, was dann an Kampftätigkeit passiert.
Aha.
Das zum einen, das sieht, also es kann man auch schon mal einfließen lassen, in meinen Augen ist das Spiel flüssig, das macht Spaß, ruckelt, wenn dann in Nuancen, oder aber, das habe ich auch getestet mit meinem Sohn, im Zweispielermodus, da ist es ein bisschen noch nicht ganz rund.
Oh, es gibt einen Koop-Modus?
Ja. Du kannst im geteilten Bildschirm, kannst theoretisch auch im Game-Chat mäßig, also über Internet, das geht auch, aber es gibt einen Koop-Modus, wo du geteilten Bildschirm die Mission bestreiten kannst, genau. Jo, dann, wie gesagt, du hast die einfachen Angriffe, du hast die schweren Angriffe, du hast die Spezialangriffe, die haben dann aber mit einer Energie, sind die mit einer Energie versehen, die eine Batterie benötigt. Quasi, deswegen sind ja im Tears of the King-Universum alles, was sich da bewegt, braucht ja eine Energie. Also sprich, sind ja mit Leben eingehauchte Gegenstände, beziehungsweise in dem Fall sind es halt Angriffe, die Energie benötigen. Und da gibt es halt zwischendurch einfach einen Cooldown, weil die Energie dann leer ist. Kannst dann wieder Batterien finden, auch in den Missionen. Oder aber du schaltest halt auf einen anderen Charakter. Deswegen ist es ganz cool, dass du immer zwischendurch umschalten kannst. Wenn der eine halt einen Cooldown braucht, nimmst du den nächsten. Das musst du auch machen, weil das auch belohnt wird. Das heißt, es gibt Situationen, wo du einen stärkeren Gegner bearbeitest, den mehrmals auf den einschlägst, dann kannst du mittendrin auch blocken, wenn der angreift, musst du halt auch drauf gucken, wie sind die Animationsphasen, greift er jetzt gleich an, kann ich das blocken, muss ich ausweichen, das geht auch. Und dann schaltest du um auf den anderen Charakter und dann gibt es noch eine Besonderheit, und zwar Synchronangriffe. Nach einer gewissen Zeit, wenn du es aufgeladen hast, dementsprechend durch Aktionen, so eine Leiste, die aufgeladen wird, kannst du auf der L-Taste dann drücken und dann schmeißen sich zwei Charaktere quasi zusammen und machen einen Spezialangriff gemeinsam. Und dann ist richtig Action auf dem Bildschirm. Die zwei Charaktere, und das ist halt dieses Nette, weil halt unterschiedliche Charaktere unterschiedliche inszenatorisch agieren dann, kannst du richtig auf die Gegner draufhauen nochmal und richtig Schaden machen auch. Das ist auch so gewünscht.
Okay. Wenn ich mir das so anhöre, klingt das schon mal ziemlich, also es klingt spielerisch und gameplay-technisch cool.
Ja.
Die Frage, die sich mir jetzt aber aufdrängt, ist, wie schnell wird das langweilig? Denn das war, glaube ich, so ein Punkt, den ich noch ganz grob in meinem Hinterstübchen irgendwo habe, dass diese Schlachten sich irgendwann total gleich angefühlt haben, jedenfalls beim allerersten Hyrule Warriors. Und es immer nur war, lauf dahin, erledige den Gegner, lauf dahin. Ich glaube, es gab auch Escort-Missionen oder sowas.
Ja.
Macht das, kann das Langzeit motivieren? Weil solche Missionen oder solche Spiele, so gut sie auch vom Gameplay her sind, laufen ja eventuell auch die Gefahr, dass man sich irgendwann denkt, ich kann es nicht mehr sehen.
Das ist richtig, ja. Das kann man nicht von der Hand weisen. Das ist natürlich repetitiv und im Kern schon sehr ähnlich immer. Du hast da natürlich, und das ist, finde ich, den Anreiz, den ich bei dem ersten Hyrule Warriors nicht hatte, aber den ich jetzt spüre, und bei dem Spiel auf jeden Fall neben der Geschichte, die durchaus gut erzählt ist, dass du halt immer aufsteigst und dass du besser wirst und dass du wirklich bis hin zu übermächtig wirst. Das hat schon seinen Anreiz, dass du sagst, oh komm, eine Mission noch, die können von 2 Minuten, 3 Minuten dauern, bis hin bei den Story-Missionen eher so um die 20 Minuten. Das ist so ein bisschen noch eine Runde. Komm, noch eine Runde, noch eine kleine Schlacht. Ach komm, die geht auch noch, die nehme ich auch noch mit. Hat so einen gewissen Flow und einen gewissen Reiz, aber letztendlich hast du recht, es ist dahingehend im Kern-Gameplay ein bisschen repetitiv, aber was jetzt wohl neu ist, wie gesagt, ich habe den Vorgänger nicht gespielt, aber in Chronik der Versiegelung gibt es auch ein paar Missionen, wo du mit diesem Ritterkonstrukt, den ich erwähnt hatte, und Kalamo, also dem kleinen Krog, wo du Rail-Shooter-Elemente hast.
Okay.
Und das ist ganz spaßig. Und das ist natürlich auch sehr schön inszeniert, weil da kann sie natürlich auch aus dem Vollen schöpfen, weil dann klar ist, okay, du schießt halt erstmal auf den Rail-Shooter. Das heißt, du fliegst durch die Gegend, entweder im Himmel oder aber auch im Untergrund. Da komme ich gleich dazu. Und diese kleinere Gegner, und dann gibt es größere Gegner, dann kriegst du halt dementsprechend auch Möglichkeiten, ich sag mal, zu schießen mit einer Energie. Und das macht einfach locker das Ganze ein bisschen auf. Die gibt's leider nicht häufig, aber ab und zu denkst du zwischendurch, ach komm, so eine Rail-Shooter-Mission. Ja, geil, die mache ich nochmal mit. Und die sind teilweise aber auch sogar mit in die Story eingewoben. Also sprich, die sind durchaus keine Kann-Missionen, sondern Muss-Missionen. Und das ist okay. Durchaus gut. Das bringt also ein bisschen Abwechslung mit rein.
Stichwort Story, trägt die? Oder ist das so ein, naja, wir haben eine Story eingebaut und ist ganz nett, aber wie es manchmal bei Nintendo-Spielen ist, also bei den Zelda-Spielen jetzt nicht so, aber es gibt ja auch Nintendo-Spiele, da ist die Story eher vernachlässigbar. Wie ist denn das hier?
Also es ist schon, ich sag mal, es ist schon auch keine preiswürdige Story, aber ich sag mal, es gibt durchaus in der Geschichte gibt es auch charakterliche Verluste zwischendrin. Und die Kerngeschichte ist halt, dass Ganondorf quasi an die Macht kommt oder beziehungsweise sich Macht einverleibt und unter anderem auch neben dem Ritterkonstrukt, was wir spielen, ein negatives Ritterkonstrukt hat. Also sprich, mit seinem Miasma, nennt sich das, mit der negativen Energie auflädt. Und da durch diesen Miasma auch verschiedene Monster zwischendurch erschafft, die du dann auch in Missionen erledigen musst. Also das Kerngeschichte ist bis jetzt, und ich bin noch nicht ganz durch, ich bin jetzt 30 Stunden drin, Ganondorf aufzuhalten und das Hyrule zurückzuerobern, was halt auch sich auf der Karte widerspiegelt. Manchmal werden Gebiete, die du schon erobert hast, auch wieder zurückerobert. Dann musst du die Missionen oder ähnliche Missionen nochmal machen, um das wieder für dich quasi einzufärben, wenn du so möchtest. Und letztendlich, und das ist ja das, worauf es im Prinzip hinausläuft, denke ich. Ich habe es ja, wie gesagt, noch nicht ganz durch, aber Ganondorf soll ja dann versiegelt werden, tief in der Erde und dann später, ich glaube, im Breath of the Wild oder auch bei Tears of the Kingdom, wie gesagt, da weiß ich es nicht, dann halt wieder auftauchen. Das heißt, es ist schon klar, worauf es hinausläuft. Ob Zelda wieder in die Gegenwart kommt, weiß ich nicht, kann ich nicht beantworten. Ja, bei jeder Zeitreise-Geschichte, ne, muss man immer überlegen, was macht man da. Aber es deutet sich bis jetzt an, dass das so ist und dementsprechend auch einige Begebenheiten, die jetzt quasi in dem Spiel passieren, wo man das aus der Gegenwart, also aus anderen Spielen kennt, dass das passiert ist in der Vergangenheit. Also das ist schon, sie gucken schon, dass es inhaltlich stimmig ist, aber sie gewinnt keinen Preis.
Okay, dann, da es ein Nintendo Switch 2 exklusiver Titel ist, ist jetzt die große, große Frage, macht's denn was mit der Hardware? Sieht das nach einem richtig guten Titel aus, der Nintendo Switch 2 würdig ist? Weil wir haben jetzt gerade schon gesagt, jetzt wo wir aufnehmen, kommt auch Metroid Prime 4 raus. Mhm. Und das sieht ja auf der Nintendo Switch 2, von dem, was man schon im Voraus gesehen hat, sieht das ja wirklich gut aus. Wie sieht's denn hier mit Hyrule Warriors aus? Sitzt man davor und denkt sich, yo, das ist mal ein Titel, der reizt die Switch 2 komplett aus?
Nein, also komplett würde ich sagen, nein. Aber, und das muss man durchaus anerkennen, diesen hätte man in der Form nicht auf die Switch 1 bringen können, genau. Das glaube ich nicht, weil das wäre ein ewiges Gruckel gewesen. Aber es ist halt schwierig, weil, ich sag mal, es ist jetzt das vierte Spiel, wo sie die Breath of the Wild Engine nutzen, so mehr oder weniger, ne? Also von der Optik her. Wir hatten Breath of the Wild, dann hatten wir die Zeit der Verheerung, dann hatten wir Tears of the Kingdom und jetzt quasi hier die Chronik der Versiegelung. Das ist ja alles ähnlich optisch, Und ja, auch in den Zwischensequenzen sieht das schon gut aus, aber es ist immer noch so ein leichter, ich würde sagen, eine leichte Unschärfe noch mit drin. Auch in den Zwischensequenzen zumindest. Das ist so gewollt, glaube ich, ja, künstlerisch, aber so gewollt. Ich würde aber nicht sagen, dass es die Hardware bis zum Ende ausnutzt, aber es ist halt einfach viel los auf dem Bildschirm und das muss man schon sagen, das schafft die Konsole schon gut.
Eines der Sachen, die bei Zelda-Spielen ja wirklich immer hervorstechen, ist der Soundtrack. Ist das hier auch so? Okay, da du schon überlegen bist, wahrscheinlich nicht.
Es sind halt dadurch, dass du halt, ich sag mal, die viele kleine Missionen abschließt, hast du halt immer auch diese gewissen Soundelemente als Belohnung, ein Belohnungssound, den klassischen, ich habe aber einen Schatz gefunden, Sound. Die Musik ist nicht schlecht. Nee, könnte ich jetzt nicht sagen, dass mir das besonders in Erinnerung geblieben wäre.
Okay,
Also
also kein.
es ist nicht schlecht, ne? Also es war
Ja.
bei weitem nicht schlecht, ist ganz gar klar. Das ist inhaltlich, als stimmig ist es auf jeden Fall. Das passt auch zum Universum, das ist gar keine Frage. Aber es ist nicht so, wo ich sage, okay, nee, das muss ich haben.
Also es wird nichts dabei sein, wo später mal ein Videogame-Live-Orchester draus vorspielen wird.
Ja, das kann man schon machen. Das ist schon klassisch Musik, logischerweise. Das wird schon geben, aber ich würde nicht sagen, dass das irgendwie heraussticht. Nein, das nicht.
Okay, alles klar. Ja, jetzt Zwei-Spieler-Modus hast du gesagt, ruckelt ein bisschen.
Ja.
Und ansonsten kann ich mir das wahrscheinlich so vorstellen, statt dass man NPCs dabei hat, also die wird man wahrscheinlich trotzdem dabei haben, jeder spielt dann zwei Charaktere oder wie läuft das ab? Während der Schlachten, weil man kann ja bis zu vier Leute mitnehmen. Und
Ja.
wenn man zu zweit spielt, ist es dann so, dass jeder zwei übernimmt oder.
Nee, ich meine, man spielt dann nur einen. Wenn ich recht überlege, müsste ich da mal überlegen, weiß ich gar nicht, ob man dann switchen konnte. Es ist insofern, was eine Einschränkung im Zweispieler-Modus ist, was aber durchaus Sinn macht, finde ich, wenn du einen Synchronangriff auslöst, quasi mit einem Partner. Muss jetzt nicht der Partner sein, der quasi im Zweispielermodus ist, sondern es laufen noch andere mit, das ist richtig, auch immer non-playable Characters. Dann ist es so, dass der Mitspieler manchmal warten muss. Und zwar, also nicht warten aktiv in dem Sinne, aber wenn du was auslöst und dann einen Gegner dementsprechend bearbeitest und besiegst, dann kommt es vor, dass bei einem anderen Spieler, dass der mal kurz sich nicht bewegen kann, meine ich mehr. Also wirklich minimal. Nicht groß dramatisch und nicht groß störend, sage ich mal. Aber dementsprechend, wenn die Aufgabe erledigt ist, dann kannst du im Zweifel danach noch mal kurz rumlaufen, aber kannst nichts mehr machen. Das ist bei in der
Okay.
Einspielermission auch so, dann kannst du noch kurz ein bisschen erkunden, kannst aber nichts mehr machen und das dauert halt ein bisschen, bis das Spiel realisiert, ach so, ist jetzt hier alles vorbei. Ja, okay. Dann lade ich jetzt mal die Animation beziehungsweise die Belohnung rein.
Macht das Spaß?
Ja, durchaus. Also, wie gesagt, das Ruckeln, also ist jetzt kein dramatisches Ruckeln. Muss man nicht so vorstellen, dass es jetzt ein Ruckelorgie ist, aber man merkt es halt im Gegensatz zu dem Einspieler, weil du halt als der zweite Spieler natürlich ganz, ganz anderen Ecke ist im Level zum Beispiel. Du läufst ja nicht die gleichen Ebenen gleich ab, die gleichen Gegenden, sondern das ist ja auch der Kern ein bisschen der Überlegung, während der eine zu dem einen Gegner rennt, kann der andere schon mal zum anderen Gegner rennen. Dementsprechend, wenn du zwei bearbeiten musst, zwei Gegenden, wo dann halt auch andere in Not sind und die dann befreien musst und das Ganze unter Zeitdruck, dann macht es ja Sinn, sich aufzuteilen. Das kannst du auch in den Einspielermissionen machen, da kannst du nämlich deinen Mitstreitern, die mit dir laufen, die du gerade in dem Moment nicht spielst, Befehle geben, lauf mal dahin und fang schon mal an, den anderen Gegner zu bearbeiten, während ich hier die eine Horde quasi bekämpfe.
Also quasi ein strategisches Element, zum, also in Anführungszeichen
Ja,
strategisch.
aber wenn ich mich recht erinnere, war das im ersten Hyrule Warriors noch umfangreicher mit diesen Kommandanten, Hauptmännern, die konntest du Hauptmänner durch die Gegend schicken. Und das habe ich damals irgendwie nicht so richtig, habe ich das nicht so gecatcht. Jetzt benutze ich die Funktion auch sehr selten, weil die Charaktere sich schon so, also wenn du jetzt den gerade nicht spielst, sind die ja trotzdem auf dem Schlachtfeld, ne, bis zu vier Charaktere und die machen ja trotzdem was. Also sprich, die mit dem Computer gesteuert, laufen dann trotzdem schon mal irgendwo hin und kämpfen die Gegner. Teilweise manchmal auch schneller, wenn du jetzt quasi auf der Karte irgendwo an einer Ecke bist, wo du noch quasi einen Gegner gerade besiegt hast und dann aber der andere Gegner an der Karte ist und die anderen schon vorgelaufen sind, dann sind die schon eher da und bearbeiten den schon mal. Sie werden ihn nicht besiegen, sondern sie warten natürlich, bis du da bist. Aber das heißt, es ist immer was in Arbeit und du kannst da theoretisch denen auch schon den Befehl geben, Kim, komm, lauf da schon mal hin oder flieg da schon mal hin. Je nach Charakter, nach Volk, gibt ja auch die Orni, die fliegen können. Dann kannst du sagen, geh schon mal dahin. Das ist ein Element, das kannst du machen. Ich habe es bis jetzt eher selten benutzt und fand es aber damals in Hyrule Warriors im ersten, war das schon noch präsenter, meines Erachtens.
Okay, gut. Ich gehe gerade meine Liste an Fragen, die ich mir hundertprozentig aufgeschrieben habe. Ich schwöre es. Ich habe die nicht gerade einfach nur im Kopf mir überlegt.
Nein, ich habe auch noch. Ich hätte auch einen Punkt im Zweifel, wenn du sagst, du hast jetzt gar nichts mehr.
Ja, dann sag doch mal bitte.
Und zwar, die Besonderheit in dem Fall ist natürlich auch, dass wir zum einen die Örtlichkeit des Hyrule haben, aber wir haben auch Himmelsmissionen und wir haben auch Untergrundmissionen. Also es gibt also den Himmel noch. Da ist die Karte nicht ganz so groß und es gibt auch Untergrundmissionen, wo du auch einzelne Missionen und Lager und Einrichtungen und sowas findest. Und du kannst halt auch zwischen den einzelnen Ebenen immer springen und gucken, wo mache ich jetzt vielleicht weiter. Und manchmal ist das halt geschichtsgetrieben, da musst du halt in den Untergrund. Manchmal kannst du aber auch so auswählen, dass du sagst, okay, da unten die Mission, die mache ich als nächstes und geh dann dahin.
Macht sich das spielerisch bemerkbar, ob du im Himmel oder im Untergrund bist oder auf der normalen Ebene oder ist es einfach nur ein anderes Setting?
Ist ein anderes Setting. Also du hast andere Gegner im Untergrund und im Himmel. Im Himmel hast du eher diese Konstrukte, die man auch aus Tears of the Kingdom kennt. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. So einfache Konstrukte, die sich da auch quasi durch rumfliegen im Prinzip und dementsprechend auch ein größeres Konstrukt zum Schluss. Im Untergrund hast du halt auch Konstrukte, aber auch Monster. Und es gibt halt noch so, ich sag mal, Art Geister, die sich vom Miasma von Ganondorf speisen, die dann rumfliegen. Das ist dann auch hauptsächlich im Untergrund zu finden, diese Miasma-Geister, wenn du so möchtest. Aber okay. Vom Kern-Gameplay ist das nicht anders. Was halt ganz cool ist, und das ist etwas, was das muss im Vorgänger auch schon so gewesen sein anscheinend, die Charaktere haben wirklich individuelle Fähigkeiten im Kampf, die sie einsetzen. Also die Minero, die Schwester vom König, die hat halt einfach, die erzeugt halt immer schnell so Konstrukte und irgendwelche Geräte und kleine Fahrzeuge, die dann auf die Gegner quasi draufballerst und die dann da angerollt kommen. Der König hat dann irgendwie eine Lanze, die ist halt eher Lanze. Zelda kann ein bisschen die Zeit manipulieren. Das heißt, die hat da so Fähigkeiten, die dann eine Waffe auf die Gegner drauf stürzen lässt und dann wieder zurückruft, geht mit Zeit umgekehrt. Also wir haben alle so kleine Feinheiten. Der kleine Kalamo, der Krok, der hat so dementsprechend auch kleine Bomben, die er dann auf die Gegner wirft. So, das ist schon abwechslungsreich insofern, als dass die einzelne Angriffsmuster und Angriffsmöglichkeiten zugeordnet bekommen haben. Das macht es ein bisschen abwechslungsreicher als nur diese ständige draufkloppen.
Okay. Das war's von meiner Seite eigentlich. Ich habe keine weiteren Fragen, außer, wenn du jetzt nichts mehr hast, Spielempfehlung, ja, nein, lohnt sich das? Ich muss mal kurz gucken, was kostet das Ganze eigentlich? Weißt du es aus dem Kopf?
Das ist ganz normal Vollpreis, ja.
Ja, yeah, aber reden wir hier von Nintendo Vollpreis, also 79 ja. Euro?
Nein, nein, ich glaube, also 70 war, glaube ich, der normale Preis.
Okay. Ist es die 70 Euro wert?
Ja, also du hast viel Spiel. Du hast auf jeden Fall viel Spiel. Ich würde sagen, wer da mit Action-Fokus da Bock drauf hat, auch Button-Mashing, beziehungsweise auch, ich sag mal, nicht nur so wie ich, sag mal, Kampfspiele spiele, auch Prügelspiele spiele, also wirklich Button-Mashing, keine Ahnung, was ich tue, habe ich hier durchaus den Eindruck, ich weiß, was ich tue. Und ich kann mir das so ein bisschen auch legen. Ich kann das also jeden Angriff kann ich auf eine andere Taste, auf die Taste legen, wo ich hinhaben will. Also das ist schon gut einstellbar alles. Und das gibt einem schon so ein bisschen das Gefühl nach dem Motto, ja, ich habe das hier im Griff oder ich mache mir das so, wie ich das brauche. Und da würde ich schon sagen, wie gesagt, ich spiele jetzt 30 Stunden drin und habe jeden Tag immer noch Bock, mal ein bisschen weiter zu spielen und diese kleinen Missionen mal eben zwischendrin. Genau, 2, 3 Minuten, 4, 5 Minuten. Dann mache ich die Konsole manchmal an und lade nun mal, mach mal ein paar Amiibos drauf. Den gibt dir auch noch mal irgendwie Zeug dazu, dass du quasi Materialien bekommst. Machst du bis zu 5 Amiibos drauf. Auch gut. Also insofern würde ich sagen, ja, ich hätte es mir wahrscheinlich nicht zum Vollpreis gekauft. Disclaimer, wir haben einen Code von Nintendo netterweise zur Verfügung bekommen.
Richtig, das haben wir am Anfang ganz vergessen zu erwähnen.
Ja, aber gerade durch, dass es halt auch die Story ein wichtiges Element ist, auch wenn sie jetzt, wie gesagt, nicht preisverdächtig ist, macht es für mich den Unterschied zumindest, dass es zu Hyrule Warriors in der Definitive Edition, wo ich da völlig rumbeandert bin und gar nicht wusste, ja, okay, so kleine nette Geschichtchen. Wie gesagt, den Zeitverfehlung habe ich nicht gespielt. Deswegen, da weiß ich nicht, wiefern da die Geschichte mit eingebunden war. Finde ich das hier schon sehr gelungen, dass das ineinander greift schon. Auch wenn es repetitiv in den einzelnen Missionen immer ähnlich ist. Nicht ganz. Aber du hast genug Sachen, wo du sagst, okay, ja, also mache ich jetzt eine Mission oder level ich ein bisschen, das kannst du nämlich auch machen. Du kannst Waffen verstärken noch, du kannst aufleveln, du kannst gucken, was kombiniere ich ein paar Sachen und also Gegenstände oder Stahl. Stahl kann man auch finden, um die Waffen zu verstärken. Und da ist halt immer was zu tun. Was halt ein bisschen anders ist, als, es muss aber einem auch klar sein, es ist halt kein Open-World-Spiel. Ne? Dadurch, dass du in die Mission, in die 3D-Umgebung dann reinspringst, quasi in den Missionen dich frei bewegen kannst, in den Arealen, die dann zur Mission gehören, hast du dann halt dazwischendrin durchaus die Übersichtskarte und dann guckst du halt, kann ich hier eine Hyrule-Mission erledigen, ist die jetzt freigeschaltet, habe ich jetzt genug Material dafür, kann ich meine Waffen stärken, kann ich meine Angriffsmuster bzw. meine Angriffe, die ich freigeschaltet habe, kann ich die jetzt anwenden, kann ich die umlegen auf einen anderen Knopf und und. Also es gibt immer zwischendrin auch was zu tun. Und das ist ganz gut, aber ich finde, es behält die Balance zwischen nur Action und Rummetzeln und halt auf der anderen Seite aber auch nicht zu viel an, ich sag mal,
Micromanagement.
ja genau, Micromanagement oder in den Spielen, wo man halt guckt, genau, ich navigiere mich durch die Menüs und irgendwann habe ich dann eine Stunde vorbei oder so. Das passiert ja nicht. Das Micromanagement ist im Rahmen, aber immer auch im guten Rahmen. Und dann sagst du, ja gut, genug optimiert. Jetzt brauche ich wieder Action.
Okay, dann würde ich auch sagen, haben wir hier auch genug optimiert?
Also durchaus eine Empfehlung. Kaufen, Empfehlung kann ich aussprechen, weil es ein guter Action-Titel ist auf jeden Fall.
Na dann, ihr habt's gehört. Bei Interesse holt's euch. Gibt's digital und auf der Cartridge.
Ja.
Dass Nintendo ist, können wir davon ausgehen, dass es auf der Cartridge komplett ist und nicht irgendwelche Sachen nachgeladen werden müssen und so weiter. Es gibt auch schon Patches, habe ich gehört, ne?
Genau. Also jetzt, das war mir jetzt gar nicht so klar. Letzte Woche ist der erste Patch erschienen. Der hat nochmal so einzelne Angriffsmuster neu hinzugefügt, die bei den Synchronisationsangriffen passieren. Neue Animationen und so ein paar kleine Mini-Missionen noch dazu hinzugefügt. Gerüchteweise kommen vielleicht auch noch neue Charaktere hinzu. Das weiß ich nicht, ob es beim nächsten Patch. Auf jeden Fall arbeiten sie noch dran in dem Spiel. Das ist ganz nett. Ja.
Okay, sehr schön. Dann Dennis, vielen lieben Dank, dass du uns Hyrule Warriors vorgestellt hast.
Ja, sehr gerne.
Und vielen Dank an euch, dass ihr bis hier zugehört habt. Wenn ihr gerne uns Feedback geben wollt, dann könnt ihr das jetzt und ihr könnt sogar mit uns dabei reden. Nicht nur so irgendwas in ein Formular reintippen. Nein, nein, nein. Ihr habt es in den letzten Folgen wahrscheinlich schon gehört, aber ich werde nicht müde, ihn zu bewerben. Wir haben einen Discord-Server und der könnte echt noch den ein oder anderen von euch darauf gebrauchen. Das heißt, wenn ihr Bock habt, guckt doch mal in der Spielbeschreibung, ja klar, in der Folgenbeschreibung. Dort ist ein Link zu unserem Discord-Server. Dort könnt ihr euch mit Gleichgesinnten unterhalten, mit uns unterhalten. Ihr könnt uns Feedback geben, ihr könnt uns sagen, wie toll ihr uns findet, wie schlecht ihr uns findet, warum euch von vornherein schon klar war, dass dieser Podcast niemals weiter bestehen wird. Tut er bis jetzt. Also Jokes on you. Und so weiter und so fort. Also wie auch immer. Kommt hin, verbreitet die Kunde und sorgt dafür, dass der Discord-Server gut bevölkert ist. Und
ja. So alleine ist das ja auch doof, ne?
Richtig, so alleine, dann reden wir immer nur mit uns selber. Und das
kennen wir ja schon alles, ja.
Richtig, wir kennen uns ja schon. Und das irgendwann können Dennis' ganzes Gerede immer die ganze Zeit von früher, wie alles besser war.
Oh ja. Nee, da hat geruckelt. Da hat mehr geruckelt früher.
Ja, da hat es nur geruckelt. Gut. Ansonsten freuen wir uns natürlich wie immer über eine gute Bewertung. Die 5 Sterne, ein Kommentar bei Spotify, bei alles Mögliche. Mund-zu-Mund-Propaganda empfiehlt uns weiter, euren Arbeitskollegen, fremden Leuten auf der Straße, in der U-Bahn oder wo auch immer. Und damit bleibt mir nur zu sagen, euch einen schönen guten Tag, guten Morgen, gute Fahrt zur Arbeit, gute Fahrt von der Arbeit weg, gute Nacht oder was auch immer. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.